Ich freue mich sehr, unter euch zu sein. Es ist doch immer eine ganz besondere Beziehung hier zu euch, die schon so alt gewachsen ist und so tief drin hängt. Es ist immer wieder etwas Besonderes, hier bei euch zu sein. Und als ich vorhin reingekommen bin, ich wollte eigentlich gleich gucken und vertraute Gesichter sehen. Aber was ist das Erste, was ist, wenn ich reinkomme? Die Brille beschlägt, ich setze sie ab und dann merke ich, wozu ich sie brauche. Ich sehe nämlich auch wieder nichts. Dann sehe ich besser, dann habt ihr die Masken. Muss ich mal gucken, ist das jetzt, ist, ja doch, das ist ja tatsächlich, den Kali erkenne ich jetzt zum Beispiel. Also es ist schon eine verrückte Zeit und von daher seht es mir nach, wenn ich da auch an der Stelle jetzt beim Reinkommen mal nicht so den Einzelnen gleich angeguckt und begrüßt habe, wie ich das sonst sehr gerne getan hätte. Aber ich bin sehr froh, hier bei euch zu sein. Und wir haben vorhin gerade dran gedacht, wie alles angefangen hat. Ne? In die Anfangsphase ist ja noch gar nicht so lange her. Und wie Gott es gesegnet hat, wie Gott hier mit euch ist. Und das freut uns einfach sehr. Thema Waffenrüstung Gottes, du hast gesagt, ist schwer. Ja, ich habe gerade am letzten Sonntag einen Dienst gehabt zum Thema der Prophet Malachi. Und der fängt an mit Last, Wort des Herrn. Also dieses Wort, das der Herr uns gibt und schenkt, uns aufs Herz legt, das kann manchmal eine Last sein. Eine Last für den, der es verkündigt, oder eine Last für die, die es hören. Und trotzdem ist es so, die Lasten Gottes sind immer noch heilsamer als die leichten, oberflächlichen Worte, die menschlicher Selbstbetrug und die falschen Propheten dieser Zeit uns verkündigen wollen. Also selbst da, wo Gott Lasten auferlegt, sind es Lasten zum Heil, Lasten, die gut sind. Und es ist uns ja gesagt, der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, er trägt sie auch in uns, mit uns, für uns. Also von daher gilt das auch für diese Waffenrüstung, die manchmal, hast du völlig recht, ganz schön auch ein Gewicht darstellen kann. Ich möchte mit euch in zwei Teilen über dieses Thema sprechen. Heute Abend der erste und morgen machen wir dann früh direkt Fortsetzung. Epheser 6, Vers 12, für mich die Grundausrichtung. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Merken wir das in diesen Tagen wieder, in denen wir leben, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, die hineinwirken in diese Welt über den Zeitgeist, über den Mainstream, über all das, dem wir durch die Medien jeden Tag in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist die erste ganz zentrale Aussage. Als mein Sohn zur Bundeswehr kam, da war eine der ersten Aktionen, die er dort zu lernen hatte, die Tarnung. Mit großem Erstaunen erzählte er mir damals, dass sein Ausbilder direkt vor ihnen am Waldrand lag. Der Wald eigentlich auch nicht wirklich dicht war. Und der Ausbilder dennoch für niemand aus seiner Truppe zu erkennen war. Selbst dann nicht, als ihm der genaue Bereich gezeigt wurde. Perfekte Tarnung. Und wir haben sicher auch alle schon von dem berühmten Tarnkappenbomber gehört, der für den feindlichen Radar unsichtbar bleibt. Es ist eben ein entscheidender Vorteil, wenn man für den Feind unsichtbar bleibt. Wie soll man gegen einen unsichtbaren Feind, den man nicht sieht, wie soll man gegen den kämpfen oder sich auch nur vor ihm schützen? Wer erfolgreich kämpfen will, muss wissen, wer der Feind ist und wo der Feind sich befindet. Und das ist im geistlichen Kampf nicht anders. Und deshalb ist Paulus hier als Aufklärer tätig. Er enttarnt den Feind. Er holt uns weg von unserem Kampf gegen Windmühlenflügel. Er sagt uns, gegen wen wir nicht zu kämpfen haben. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Darunter fallen zum Beispiel alle Menschen, die uns so viel Schwierigkeiten machen. Kollegen, Nachbarn, Vorgesetzte, Familienmitglieder, Politiker, staatliche Organe, Geschwister aus der Gemeinde, wer es auch immer sei. Wir kämpfen nicht einmal gegen uns selbst. Das sind alles nur Windmühlenflügel. Das ist alles nur vordergründige Kulisse. Unser Kampf geht gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Unser Kampf geht gegen Satan und seine Mächte. Und das müssen wir begreifen. Wir müssen es lernen, in den einzelnen konkreten Situationen unseres Lebens hinter die Kulissen zu schauen und nicht beim Vordergründigen hängen zu bleiben. Sonst kämpfen wir an der falschen Stelle gegen den falschen Feind. Und Satan lacht sich ins Fäustchen, wenn wir wieder einmal gegen Windmühlenflügel angehen. Satan ist ein Meister der Tarnung. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, ab Vers 13, von Leuten im Raum der Gemeinde und sagt, das sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt, die äußere Gestalt, hier steht im Griechischen das Wort von Morphe, also die äußere Gestalt, Morphologie, von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Wir dürfen uns also weder von akademisch-theologischen Weihen noch von kirchlichen Gewändern täuschen lassen. Und schon gar nicht von frommen Worthülsen. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und seine Diener bewegen sich im Raum der Gemeinde in der Tarnung von Dienern der Gerechtigkeit. In den meisten Fällen übrigens, ohne es selbst überhaupt zu wissen. Satan versteckt sich hinter Menschen und gebraucht diese, ohne dass sie es merken. Er kann sich sogar hinter Menschen verstecken, die uns lieben und die es gut mit uns meinen. Mich macht immer wieder ein Text aus den Evangelien an dieser Stelle sehr betroffen. Matthäus 16, ab Vers 21, da lesen wir, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, um von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Der Herr aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Hier steht im Griechischen das Wort Skandalon. Das ist also nichts, worüber man sich einfach mal so ärgert, sondern Skandalon ist eine Falle. Also was Jesus hier sagt, du wirst mir zur Falle, zu einem Anstoß zur Sünde. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern du denkst nur an das, was des Menschen ist. Petrus war nicht besessen. Er liebte Jesus. Er wollte nur das Beste für seinen Herrn. Doch auch und gerade das aus menschlicher Sicht Beste für Jesus war hier ein heimtückischer Angriff Satans, den unser Herr sofort durchschaut. Und mit aller Entschiedenheit von sich weist. Jesus kämpft hier nicht gegen Petrus, sondern gegen Satan, der Petrus als Werkzeug der Verführung gebrauchen will. Und weil Petrus eben nur in menschlich natürlichen Kategorien denkt, merkt er gar nicht, wie er hier zum Sprachrohr und Werkzeug des Teufels wird. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Da will man nur das Beste. Man will was Gutes. Man will dem anderen Leid, Kummer, Schweres, man will dem anderen das Kreuz ersparen. Und Jesus sagt, das ist vom Teufel, das ist eine Falle. Und sagt in aller Entschiedenheit, hinter mich. Und so müssen auch wir immer wieder lernen, dass diese menschlich guten, lieben, verständlichen Kategorien eben menschlich sind und bleiben. Und dass wir es oft gut meinen und trotzdem am Ziel damit vorbeigehen. Gut meinen reicht nicht. Menschlich, natürlich, lieb reicht nicht. Wir brauchen Durchblick. Wir brauchen das klare Bewusstsein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Paulus sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb, weil wir eben im Kampf leben. Und das müssen wir uns klar machen, wir sind hier nicht unterwegs auf einer gemütlichen Ferienreise. Wir stehen hier auf dieser Welt, in diesem Leben, jeden Tag in einem geistlichen Kampf. Jeden Tag, das ist die Situation. Und deshalb, weil wir im Kampf leben, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb, weil unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und wenn wir das erst einmal begriffen haben, in was für einem Kampf wir da stehen und wer unser Feind ist, dann ist uns auch sofort klar, gegen diesen Feind haben wir menschlich keine Chance. Da kommen wir mit unseren natürlich menschlichen Ressourcen nicht gegen an. Da brauchen wir göttliche Waffen. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Aber schon immer all die Jahrhunderte hindurch, hat die Gemeinde in der Versuchung gestanden, diesen Kampf eben nicht mit der Waffenrüstung Gottes, sondern mit den Waffenrüstungen dieser Welt zu führen. Hier könnte man jetzt unglaublich viel aufzählen. Die Machtmittel des Staates seit dem Zusammengehen von Staat und Kirche unter Konstantin oder das Waffenarsenal der Religion, fängt schon mit der Kindertaufe an, an das Waffenarsenal der Psychologie, an das Waffenarsenal der bibelkritischen Theologie, das Waffenarsenal der Unterhaltungsindustrie mit ihren Marketingmethoden und Showelementen und das Waffenarsenal fernöstlicher und okkulter Praktiken, die im Rahmen der sogenannten geistlichen Kampfführung auch in die Gemeinden einsickern. Was hat sich hier nicht alles an fremden Waffen in die Kampfführung der Gemeinde eingeschlichen? Aber es gilt immer noch dieses Wort des Apostels Paulus aus 2. Korinther 10, Abvers 3. Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Wow, was sind Vernunftschlüsse? Was sind Lügengebäude für Festungen in unserem Leben und Denken? Wir zerstören Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes. Indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wir haben einen Feind, der über all unsere menschlichen Waffenarsenal, auch die religiösen, nur lachen kann. Da könnten wir jetzt auch gleich mit einer Knoblauchzehe kommen, das wäre derselbe Effekt. Das kann ihn nicht schrecken. Aber er benutzt all diese Dinge gern, um sich zu tarnen und zu täuschen und in einer trügerischen Sicherheit zu wiegen. Nur die Waffenrüstung Gottes kann ihm gefährlich werden. Und deshalb lasst es uns machen wie David im Kampf gegen Saul. Ihr erinnert euch. Da kommt Saul und bietet diesem David in einer großzügigen, freundlichen, gut gemeinten Geste seine eigene Waffenrüstung für diesen Kampf gegen Goliath an. Und ich sage euch, das war die beste Waffenrüstung, die es damals in ganz Israel gab. Ein klasse Teil. Wenn, dann hätte ich doch sowas haben wollen, wenn ich in den Kampf ziehen muss. Und David legt sie an, probiert ein bisschen und sagt, nein, damit kann ich nicht kämpfen, das ist nicht mein Ding. Und er bleibt bei seinem Stab, er bleibt bei seiner Schleuder und seinen 5 Steinen. Das ist ein ganz tiefes Symbol dafür, dass auch wir, ja, bei diesen schon Jahrtausende alten Steinstab und unserer Schleuder bleiben. Wir brauchen nicht diese Waffenrüstungen des Fleisches dieser Welt. Lasst uns wie David machen und sagen, nein, danke. Ja, mag das Beste sein, was es gibt, aber es sind menschliche, fleischliche Waffen. Wir wollen mit der Waffenrüstung Gottes in diesen Kampf ziehen. Paulus sagt in Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Ergreift. Grammatikalisch spricht Paulus hier in der Form von Imperativ und Aktiv. Imperativ heißt, das ist ein Befehl. Aktiv heißt, wir sollen dabei eben aktiv werden. Wir müssen zugreifen. Und diese Waffenrüstung Gottes anlegen. Diese Waffenrüstung, die zieht sich nicht von alleine an. Die wächst uns nicht einfach irgendwie so als zweite Haut. Die zieht uns nicht einmal Gott an. Diese Waffenrüstung müssen wir selbst ergreifen und anlegen. Darum imperativ aktiv, Befehl aktiv, ihr müsst es tun. Und entweder tun wir es und sind für den Kampf gerüstet, oder wir tun es eben nicht. Und dann werden wir den Angriffen Satans entsprechend hilflos und geschwächt und angreifbar gegenüberstehen. Überhaupt lohnt sich bei diesem Text ein Blick auf die Grammatik. Ich weiß nicht, wie begeistert ihr im Erzgebirge von deutscher Grammatik seid, aber an diesem Text lohnt sich das wirklich mal. In der deutschen Grammatik haben wir 2 Handlungsrichtungen für das Verb. Aktiv und passiv. Handlungsrichtung. Das heißt, wenn ihr das euch in einem Pfeil vorstellt, geht der Pfeil von mir weg, das ist die Handlungsrichtung aktiv, oder geht der Pfeil zu mir hin, das ist die Handlungsrichtung passiv. Ich liebe, aktiv, Handlungsrichtung. Ich werde geliebt, passiv. Handlungsrichtung, geht auf mich zu. Im Griechischen kommt zu diesen beiden Handlungsrichtungen des Verbes, aktiv und passiv, jetzt noch das sogenannte Medium dazu. Das kennt ihr normalerweise nicht aus der Grammatik, sondern aus dem Restaurant, wenn ihr ein Steak bestellt. Ne? Wie wollt ihr es? Well done, blutig oder, so mache ich es, Medium. Und Medium heißt eben übersetzt das Mittlere. Und es soll im Griechischen, der eine sehr viel differenziertere Sprache hatte, als wir es im Deutschen haben, dieses Medium soll im Griechischen ausdrücken, dass wenn jetzt dieses Verb gebraucht wird, das, was hier jetzt gesagt wird, eben zwischen aktiv und passiv steht. Nicht so aktiv wie das aktiv und nicht so passiv wie das passiv. Das Medium drückt eine besondere Nähe zwischen dem Subjekt und der Handlung aus. Das Subjekt ist an der Handlung beteiligt. Das ist das Spannende am Medium. Und fast alle Verben dieses Textes hier jetzt aus dieser Waffenrüstung, ab Epheser 6, Vers 10, fast alle Verben dieses Textes bei den einzelnen Stücken der Waffenrüstung stehen im Medium. Zieht an. Umgürtet euch, bekleidet euch, beschut euch, nehmt, betet. Hier geht es also um Handlungen, an denen wir beteiligt sind. Und doch schwingt hier auch etwas von dem mit, dass wir all diese Dinge eben nicht selbst machen müssen. Wir müssen die einzelnen Stücke der Waffenrüstung nicht machen, aber wir müssen sie anlegen. Ganz entscheidend. Wir müssen sie nicht machen, aber wir müssen sie anlegen. Die Aufforderung ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes und ergreift den Schild des Glaubens. Diese beiden Aufforderungen stehen im Aktiv. Hier möchte Paulus uns offenbar sehr deutlich klar machen, dass es dabei um ein Höchstmaß an Aktivität unsererseits geht. Die Waffenrüstung Gottes und das Schild des Glaubens wollen und müssen von uns aktiv ergriffen werden. Und mir ist wichtig, hier ist eben kein Platz für einen fromm getarnten Fatalismus. Das passiert eben, das macht der Herr und ich sitze hier. Nein. Aktiv, ergreift, imperativ, Befehl. Ganz anders verhält es sich in unserem Text mit der Aufforderung von Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die steht im Passiv. Man müsste also eigentlich übersetzen, lasst euch stark machen in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diese Stärke haben wir nicht in uns selbst. Die können wir auch nicht machen. Die können wir uns nur schenken lassen. Da können wir nur ganz passiv stehen, unsere Hände öffnen und uns mit der Kraft Gottes beschenken lassen. Aber das sollen wir auch tun. Deshalb steht auch das wieder im Imperativ, in der Befehlsform. Das sollen wir auch tun. Gott unsere Hände ausstrecken. Uns von ihm beschenken lassen. Und das sollen wir immer wieder neu tun. Deshalb steht hier das auch zusätzlich noch im Präsens, in der Gegenwartsform. Damit wird im Griechischen ausgedrückt eine Handlung, die fortwährend immer wiederholt geschieht. Das ist nichts, was man ein für alle Mal macht. Das ist etwas, was man immer wieder, jeden Tag neu und an jedem Tag mehrfach, immer wieder tut. Die Hände ausstrecken in den verschiedenen Situationen unseres Lebens und uns diese Kraft vom Herrn schenken lassen. Lasst euch stark machen vom Herrn und von der Macht seiner Stärke. Es ist interessant, dass diese dreifach grammatikalische Form, die ich so begeisternd hier finde, passiv, imperativ und Präsens. Passiv, es geschieht an mir, imperativ ist ein Befehl, dass ich es an mir geschehen lasse, und Präsens, ich soll es immer wieder an mir geschehen lassen. Genau in dieser Form steht auch in Epheser 5, Vers 18, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist genau dieselbe Linie. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen. Wir können uns nicht hinstellen und können dem Heiligen Geist Befehle geben, irgendwas machen. Wir können nicht über ihn verfügen, aber wir können uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und das sollen wir tun, immer wieder. Und darum das Imperativ. Wir haben als Kinder Gottes, alle, die wir Kinder Gottes sind, den Heiligen Geist. Wir sind, wie es Paulus so schön sagt, wenn wir das Evangelium gehört haben und geglaubt haben, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Den haben wir, dadurch sind wir Kinder Gottes, dadurch gehören wir zum Leib des Christus. Aber den Heiligen Geist haben und von ihm erfüllt sein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Paulus sagt, wir können den Heiligen Geist auch betrüben, dämpfen, unterdrücken. Merkt ihr, das hat etwas damit zu tun, wie wir diesem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Und darum finde ich, dass die göttliche Inspiration der Bibel bis in die Grammatik hinein faszinierend ist. Dass wir das im Passiv lesen, es an uns geschehen lassen, im Imperativ, das sollen wir tun, und im Präsens, das sollen wir immer und immer wieder neu tun. Paulus sagt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier steht im Griechischen das Wort panoplian, das heißt wörtlich die Ganzrüstung. Also dieses Pan heißt das Ganze, alles. Darum wird das übersetzt mit Ganzrüstung. Das heißt also den kompletten Satz an Waffen, an Rüstung. Die Waffenrüstung Gottes ist also eine Ganzrüstung. Und wir sollen aus ihr keine Teilrüstung machen. Wir sollen uns also nicht ein paar Stücke aussuchen, die uns am besten gefallen. Wir brauchen alle Stücke, um immer wieder neu die ganze Waffenrüstung Gottes für diesen Kampf. Es wird immer zu unserem Schaden sein. Es wird uns immer schwächen, immer angreifbar machen, wenn wir einige Stücke dieser Waffenrüstung links liegen lassen. Und das ist meine Aufgabe für euch in eurem stillen Kämmerlein über der Bibel vom Herrn. Da mal jedes einzelne dieser Stücke durchzugehen und zu gucken, ja, was ist euch wichtig in eurem Leben, präsent in eurem Leben, bewusst in eurem Leben und was sind so die Dinge, ach, wusste ich eigentlich fast gar nicht, was drin steht und was bedeutet das eigentlich für mich? Habe ich jetzt nicht so ein großes Interesse dran? Das ist gefährlich. Ihr kennt ja die Siegfried-Sage, ne? Der Siegfried, der war so wunderbar geschützt. Bis auf die eine Stelle, wo das Blatt auf seine Schulter fiel. Wo also dieser Schutz ihn nicht umgeben konnte. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und es ist auch bei der Waffenrüstung Gottes. Nicht umsonst gibt er uns die ganze Waffenrüstung. Und wenn wir meinen, dass wir bestimmte Teile nicht brauchen, dann sind das genau die Stellen, an denen wir angreifbar, verwundbar sind. Nehmt die ganze Waffenrüstung, schreibt Paulus. Nehmt es als Ganzrüstung. Und so sollen wir es überhaupt mit den Dingen Gottes halten. So wie wir die Ganzrüstung Gottes brauchen, so brauchen wir auch das ganze Wort Gottes. Und so wie wir die ganze Waffenrüstung ergreifen sollen, so sollen wir auch das ganze Wort Gottes ergreifen. Und so wenig wir aus der Ganzrüstung eine Teilrüstung machen sollen, so wenig sollen wir aus dem ganzen Wort Gottes einen Kanon im Kanon machen. Es gibt drei ganz große Angriffe gegen das Wort Gottes. Und alle drei Angriffe sind satanisch ganz listig angesetzt. Und ganz unterschiedlich. Man glaubt gar nicht, dass diese drei Angriffe irgendetwas miteinander zu tun hätten. Der Teufel hat ein ganz großes Interesse daran, dass uns das Wort Gottes aus der Hand gegriffen wird. Dass es uns nicht mehr in dieser Art und Weise voll zur Verfügung steht. Und deshalb hat er angefangen mit der liberalen Theologie, die uns erzählt, nur dies und jenes sei noch relevant und alles andere Menschenwort können wir vergessen. Ein Angriff. Aber wir, davon lassen wir uns doch nicht mehr reinlegen. Davon nicht mehr. Aber jetzt gibt es in den Gemeinden noch ein zweites. Der Teufel merkt, okay, so sind sie nicht zu kriegen. Jetzt kommt bei mir einfach Version 2 meines Angriffs. Leute, der Paulus, der ist so schwierig. Und was der sagt, das ist so merkwürdig. Die Evangelien, was Jesus gesagt hat, das ist wichtig. Und mit dem Paulus, da müsst ihr euch nicht beschäftigen. Lest mal die Evangelien. Und dann kommst du in Gemeinden, da wird fast nur aus den Evangelien gepredigt. Und Paulus kommt nicht vor. Das ist unglaublich traurig. Weil ein ganz wesentlicher, für die Gemeinde entscheidender Teil in der Verkündigung fehlt. Ja, aber da sind wir ja auch vorgefeilt. Und dann kommt der Teufel mit Eimer und dreht den Spieß um und sagt, wisst ihr was? Ihr lest nur noch Paulus und alles andere interessiert euch nicht. Derselbe Effekt. In allen drei Fällen, merkt ihr es? Merkt ihr es, dass wir im Ergebnis, in allen drei Fällen, dasselbe Ergebnis haben? Wir verlieren das ganze Wort Gottes. Und Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur, bam, 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 2. Timotheus 3,16, dann zählt das auf. Alle Schrift. Und der Teufel schafft es immer wieder, an irgendeiner Stelle, bei dem einen von da, bei dem anderen von hier, bei dem anderen von der Richtung, dieses alle Schrift, die ganze Schrift, uns an dieser Stelle zu nehmen. Und immer das, was uns fehlt, bei der Waffenrüstung Gottes und beim Wort Gottes, Das, was uns fehlt, was wir meinen, nicht zu brauchen, das wird uns dann zum Verlust, zum Angriffspunkt, zur Schwächung, zur ungesunden Einseitigkeit in unserem Leben. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes und das ganze Wort Gottes. Und Paulus schreibt weiter, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Was ist der böse Tag? Der Tag, an dem wir angegriffen werden. Der Kampf ist nicht immer gleich stark. Es gibt Gefechtspausen, Ruhezeiten. Aber dann, das wird bei euch doch auch so sein, meist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Völlig unerwartet kommt der böse Tag, an dem Satan uns hinterrücks aus dem Hinterhalt angreift, wenn wir überhaupt nicht damit rechnen. Unser Text spricht hier in Vers 11 von den listigen Anschlägen des Teufels. Hier steht griechisch im Wörtlich die Methoden des Teufels. Also die Angriffe Satans sind listig, heimtückisch, unerwartet. Sie haben Methode. Auch hier wäre es eine eigene Stunde wert, einmal die Methoden Satans aufzudecken, mit denen er seit Jahrtausenden bei Menschen erfolgreich ist. Und alles beginnt mit diesem Satz, sollte Gott gesagt haben. Wenn der Angriff kommt, dann ist der böse Tag. Prophetisch gesehen sind die letzten Tage in besonderer Weise der böse Tag. Denn hier werden sich die satanischen Angriffe in einer bislang nicht gekannten Weise verdichten. Und deshalb ist es gerade im endzeitlichen Gefälle unserer Tage, und da stehen wir und das merken wir doch in all dem, was sich in dieser Welt umbaut und verändert. Hier werden doch gerade die Strukturen massiv umgebaut, um alles vorzubereiten für den eigentlichen Angriff, der kommt, wenn dann Satan seinen Stellvertreter, seinen Antichristen auf dieser Erde installieren will. Was wir heute durchmachen, das ist doch nur das Vorspiel. Das ist nur dazu da, um die Strukturen zu legen für das Eigentliche, was noch kommen soll. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jetzt, wo wir noch in dem Trainingsprogramm, in der Vorbereitung sind, in dem Warming-up, uns jetzt mit der Waffenrüstung Gottes vertraut zu machen und die ganze Waffenrüstung anzulegen. Wir können damit eben nicht erst anfangen, wenn die Schlussoffensive bereits läuft. Eins sollten wir im Kampf aber nie vergessen. Wir müssen den Sieg nicht erringen. Der Sieg ist bereits errungen. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, da hat er ein für alle Mal den Sieg über alle Macht des Feindes errungen. Und das ist mir einer der köstlichsten und schönsten Sätze, da kann ich immer wieder nur jubeln. Wie der Herr das ruft, es ist vollbracht. Da tut er das, was bis in die Enderfüllung hinein, bis zu diesem, er wird einmal sein, alles in allen reicht. Das alles wird in diesem Moment ausgemacht, als Jesus ruft, es ist vollbracht. Und das Schöne, das gibt es, glaube ich, auch in einem Liedtext, als er rief, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht. Ja. Das steht jetzt auch über unserem Leben. Wir müssen den Sieg in unserem Leben nicht erringen. Den hat Jesus errungen. Auch für unser Leben gilt. Es ist vollbracht. Für jeden Einzelnen von uns gilt das. Es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Und von diesem Sieg Jesu her kämpfen wir. Und deshalb geht es bei allem Kämpfen eigentlich immer nur darum, auf diesem Sieg Jesu stehen zu bleiben. Darum schreibt Paulus auch, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Stehen bleiben. Auf dem Sieg Jesu, sich davon nicht wegbewegen zu lassen. Darum geht es in diesem Kampf. Damit komme ich zu dem ersten der sieben Stücke der Waffenrüstung, den ich heute noch mit euch anfange und dann die anderen sechs morgen mit euch machen möchte. Um gegen die Listen des Teufels bestehen zu können, brauchen wir als erstes den Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel des Soldaten raffte den Waffenrock zusammen und hielt sein Schwert fest. Er sorgte dafür, dass der Soldat beim Marschieren ungehindert war, gab ihm Halt und Festigkeit. Satan ist der Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44. Lüge ist seine gefährlichste Waffe. So hat er im Paradies den Menschen zu Fall gebracht und so will er auch uns verführen. Dabei ist seine Strategie der Lüge unglaublich vielfältig. Unsere ganze Gesellschaft beruht auf Lebenskonzepten der Lüge. Das fängt beim Lebenskonzept des Materialismus an und findet seinen vorläufigen Höhepunkt im Lebenskonzept der Gender-Ideologie. Das sind alles Lebenskonzepte der Lüge, die mit etwas zeitlicher Verzögerung auch immer in der Gemeinde einzudringen versuchen. Und da müssen wir hellwach sein. Aber heute möchte ich ganz bewusst mit euch nicht nachdenken über diese Lebenskonzepte der Lüge, die diese Gesellschaft ausmachen und die, denke ich, auch in diesen Monaten massiv auf uns eingedrungen sind. Lebenskonzepte der Lüge, der Manipulation, der Meinungsdiktatur, der Gleichschaltung, der Desinformation. Lebenskonzepte der Lüge, massiv. Die Lüge, die Hauptwaffe des Feindes. Aber ich möchte nicht über diesen Bereich noch mit euch nachdenken, sondern mir geht es heute um die Konzepte und Strukturen der Lüge in unserem eigenen Leben. Und die Grundstruktur dieses Lügenkonzeptes ist ganz einfach. Erst belügen wir uns selbst und dann belügen wir die anderen. Das erste nennen wir Selbstbetrug. Das zweite Heuchelei. Selbstbetrug und Heuchelei, das sind zwei ganz schwerwiegende Krankheitsbilder am Leib des Christus. Sie sind wie Löcher im Zahn, durch die Bakterien und Karies eindringen und den Zahn innerlich aushöhlen. Selbstbetrug, wir belügen uns selbst. Heuchelei, wir versuchen vor anderen etwas darzustellen, was wir gar nicht sind. Der einzige Schutz gegen die Lüge ist die Wahrheit. Und deshalb ist der Gürtel der Wahrheit ein ganz wichtiger Teil dieser Waffenrüstung Gottes. So wie das Licht die Finsternis vertreibt, so vertreibt die Wahrheit die Lüge. Wahrheit ist etwas Großartiges. Wahrheit vertreibt mit ihrem Licht die Finsternis der Lüge aus unserem Leben. Aber von Natur aus scheuen wir das Licht. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und warum denn? Ihre Werke waren böse. Na, wer Dreck am Stecken hat, der will natürlich nicht damit ins Licht treten, ganz klar. Wenn wir Dreck am Stecken haben, scheuen wir das Licht. Licht deckt ja den wahren Zustand auf. Licht zeigt uns den Dreck unseres Lebens. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Frühling, wenn die Sonne so richtig schön kommt, haben wir immer wieder dieselbe Situation. Habt ihr auch so ein schönes, großes Wohnzimmerfenster? Und dann im Frühjahr die Sonne. Was ist das Erste, was dann immer gleich auffällt? Manometer! Ist die Scheibe jetzt aber durch den Herbst und den Winter so richtig dreckig geworden? Jetzt weiß ich nicht, wie ihr mit dieser alljährlichen Frühlingserfahrung der Frühlingssonne umgeht. Also es gibt Menschen, die machen das, die machen die Rollläden runter. Es gibt andere, die machen die Scheiben sauber. Versteht ihr, worüber wir lachen im alltäglichen Leben, leben wir oft ganz anders. Leben wir oft ganz anders. Wenn wir vor diesen Wahrheitsmomenten unseres Lebens stehen, wo das Licht des Heiligen Geistes, das Licht des Wortes, das Licht Gottes auf eine bestimmte Situation unseres Lebens fällt und uns klar macht, Manometer, das ist aber hier eine ganz dreckige Stelle in meinem Leben, dass wir uns dem stellen und dann nicht die Rollläden runterlassen. Das Licht ist doch nicht unser Feind. Das Licht macht doch nur offenbar, wie es wirklich bei uns aussieht. Das Licht will uns doch nur helfen, den Dreck unseres Lebens zu beseitigen. Das Licht ist nicht unser Feind, das Licht ist nur der Feind der Finsternis. Wie umgürten wir unsere Lenden mit Wahrheit? Indem wir uns dem Wort der Wahrheit stellen, uns von diesem Wort durchleuchten lassen, diesem Wort in den konkreten Situationen unseres Lebens Recht geben und uns nicht länger selbst betrügen. Diesem Wort der Wahrheit gehorchen und nicht länger vor ihm fliehen. Wie umgürten wir unsere Lenden mit Wahrheit? Indem wir unsere Sünden bekennen. Vor Gott und, wo es sein muss, auch vor Menschen. Sie ins Licht stellen. Sie nicht länger zu verbergen suchen. Indem wir Sünde eben auch Sünde nennen und nicht versuchen, sie wegzudiskutieren. Paulus schreibt einmal, alles, was ins Licht gestellt wird, wird Licht. Auch im Epheserbrief. Das ist das Geheimnis dieser heilsamen Wirkung dieses göttlichen Lichtes. Wie umgürten wir unsere Lenden mit Wahrheit? Indem wir nicht mehr scheinen wollen, als wir wirklich sind. Indem wir aufhören, fromme Masken zu tragen. Fromme Masken zu tragen. Und einander etwas vorzuspielen, indem wir authentisch leben, echt sind. Wir hatten in unserer Gemeinde mal eine Schwester, die kam, das ist schon Jahre her, und die ging ganz offen damit um, was auch in ihrem Leben noch an Problematik und Spannung vor dem Herrn bestand. Und da kam mit einmal andere und sagte, wow, ach, das ist bei dir auch nur so. Ich dachte, dass das nur bei mir so ist. Ihr alle, ihr wirkt auf mich so perfekt. Und ich dachte immer, ich bin das kleine letzte Würmchen. Als ich das mit den Augen die Problematik hatte, da kamen mit einmal Menschen zu mir und sprachen mit mir über ihre eigenen Problematiken im gesundheitlichen Bereich, die das vorher nie getan haben. Das macht was, wenn in die Gemeinde Ehrlichkeit, Wahrheit hineinkommt. Und wenn wir nicht versuchen, vor anderen etwas darstellen zu wollen, was wir gar nicht sind. Heuchelei vergiftet die Bruderschaft und führt uns in Unfreiheit. Authentisch leben, echt leben, keine frommen Masken tragen, das ist unglaublich befreiend für uns selbst und für die Gemeinschaft, in der wir stehen. Also es ist großartig, wenn der Dreck, die Lüge und der Selbstbetrug, mit dem wir uns immer selbst in die Tasche lügen, wenn die aus unserem Leben weichen müssen. Leben im Licht. Geklärtes Leben. Leben in der Wahrheit. Das befreit. Unser Herr sagt mal in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das Große. Wahrheit macht frei, Lüge versklavt. Und lasst uns deshalb in allen Bereichen unseres Lebens diese Lüge rauswerfen und diesen Gürtel der Wahrheit anlegen. Damit fängt es an, in dieser Waffenrüstung. Mit der Wahrheit ist das Erste, Grundlegende. Und die anderen 6 Teile dann morgen. Amen. Beten noch. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du unser Herr bist und dass wir in diesem Kampf, in den wir hineingestellt sind, wissen, wir müssen den Sieg nicht erringen. den hast du errungen am Kreuz auf Golgatha, ein für alle Mal, für deine ganze Schöpfung und für jeden Einzelnen von uns. Danke, Herr, dass das auch über dem Leben von jedem Einzelnen von uns steht, dieses Herrliche, es ist vollbracht. Herr, wir müssen den Sieg nicht erringen, wir brauchen nur einfach auf deinem Sieg stehen bleiben und von diesem Sieg her die Kämpfe unseres Lebens, die du uns aufträgst, jetzt auch durchzukämpfen, Herr. Herr, und da danken wir dir, dass du uns eine Waffenrüstung gibst, eine ganz andere Waffenrüstung als die Waffenrüstung dieser Welt. Eine göttliche, eine geistliche, mit der wir in der Lage sind, in diesem großen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, siegreich zu bestehen, Herr, das Feld zu halten. Und ich bitte dich, dass du uns es immer wieder schenkst, dass wir das ergreifen, immer wieder neu. Und dass wir uns nicht mit einigen Teilen zufrieden geben, sondern dass wir das Ganze nehmen, was du uns schenkst, in dieser Waffenrüstung, in deinem Wort, dass wir uns nicht berauben lassen durch keine noch so raffinierte List des Teufels, sondern dass wir das Ganze nehmen, was du uns schenken willst, damit wir in diesem Kampf auch siegreich bestehen können, in den du uns hineinstellst. Und Herr, wir bitten dich, dass du es uns auch immer wieder zeigst, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Dass wir uns nicht an Menschen und an Situationen aufreiben, sondern dass wir dahinter gucken. Was geht hier eigentlich wirklich vor? Was versucht eigentlich der Teufel gerade in unserem Leben zu tun? Und dass wir das aufdecken, erkennen und dann damit zu dir kommen, um aus diesen Proben auch wieder siegreich hervorzugehen und nicht in dem zu fallen, weil wir einfach nur an der falschen Stelle jetzt kämpfen und mit Menschen und mit Situationen uns dann völlig verfechten, Herr. Danke, dass du uns Durchblick schenkst. Danke, dass du uns zeigst, hinter die Kulissen zu schauen. Herr, und danke, dass du uns in diesen Tagen, in dieser Zeit, die von Lügenkonzepten und Strukturen nur so durchzogen ist, Herr, und wo es jeden Tag auf uns einprasselt, dass wir da deine Wahrheit, dein Licht, dein Wort haben, dein Geist. Herr, danke und lass uns immer wieder neu uns öffnen, dass auch dein Geist uns erfüllen kann, dass wir nicht nur so dahin leben und dann wieder unter der Woche mit ganz anderen Dingen nur beschäftigt sind, sondern immer wieder neu in allem uns für dich öffnen und bitten, ja, Herr, auch in dieser Situation, komm du hinein, schenke mir deine Kraft und deinen Durchblick. Herr, dazu segne uns. Danke. Amen.